NDR Info.
Zeitzeichen. Im Jahr 1923 wird das Unternehmen Warner Brothers Pictures in Hollywood gegründet.
Here we go. Neo.
Kill the Batman.
Harry Potter.
Where do we begin?
Four brothers. Harry, Abe, Sam und Jack. Vier Brüder. Ein Pferd und Hollywood.
Die vier waren ganz typische Migranten zu Beginn des Jahrhunderts.
Georg Seslen, Publizist, Cineast, Filmkritiker.
Sie kamen aus Polen, hatten dort die Pogrome zum Teil noch erlebt als kleine Kinder. Sie hatten auch in Amerika erstmal Schwierigkeiten, sich zu setteln. Auf der anderen Seite hatten sie natürlich gelernt, sich durchzuschlagen und eine gewisse Härte entwickelt. Sie lebten diesen amerikanischen Traum vermutlich auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit.
Harry flickt Schuhe, Albert, genannt Abe, verkauft Seife, Sam mag Bücher und Technik und Jack will Sänger und Entertainer werden. Alle müssen Anfang des 20. Jahrhunderts zum Lebensunterhalt der Familie in Youngstown, Ohio, beitragen, schon als Zehnjährige. 1903 eröffnet im nahen Pittsburgh ein Kino. Harry, Jack und Sam sind begeistert. Albert denkt weiter.
Zweimal wöchentlich wechselten die Filme, montags und donnerstags. Ich war der Erste in der Schlange für die neuen Filme und mir wurde die Attraktion bewusst. Wenn bewegte Bilder so reizvoll waren, dass ich keinen verpasste, dann musste da was dran sein. Ich beschloss, da mitzumischen und meine Brüder hatten dieselbe Idee.
Für $250 kaufen die Warner-Brüder einen gebrauchten Projektor. Woher sie das Geld haben? Erspartes und Vaters goldene Uhr. Andere behaupten, das Pferd der Familie wurde versetzt.
Das ist eine Legende, wie sie einem Drehbuchschreiber nicht besser einfallen hätte können. Das wirkliche Leben der Warners verschwindet eigentlich mehr oder weniger hinter der Legende.
Vier junge Männer zwischen 14 und 25 legen den Grundstein der Legende. Sie reisen mit einem Zelt herum, zeigen The Great Train Robbery, mieten ein Jahr später einen Saal für ihr Cascade Theater. Vom Bestattungsinstitut nebenan leihen sie sich 99 Stühle und nehmen 5 Cent Eintritt. Dafür versprechen sie
kultivierte Unterhaltung für Ladies, Gentlemen und Kinder. Durchgehende Vorführung.
Ein Dia-Projektor zeigt die folgenden Hinweise.
Ladies, bitte nehmen Sie Ihre Hüte ab. Gentlemen, spucken Sie bitte nicht auf den Boden. Lesen Sie bitte die Titel für sich. Lautes Lesen stört ihren Nachbarn.
Im nächsten Jahrzehnt zeigen, leihen und verleihen sie Filme, kaufen Aufführungsrechte, auch international. Und sie wagen den Einstieg in eigene Produktionen. Erst für das Militär, dann für das breite Publikum.
New York Times, 21. Oktober 1917. Selbst Ex-Botschafter Gerard kommt jetzt auf die Leinwand. Eine Verfilmung von Mr. Gerards Buch My 4 Years in Germany wird das Thema sein. Ein Drehbuch wird gerade geschrieben. Der Film wird 8 Rollen haben.
108 Minuten patriotische Propaganda. 1918 kommt der erste Warner-Film US-weit in die Kinos.
Diese vier waren eigentlich ein genialisches Team. Funktioniert hat das vor allem auch dadurch, dass sie sich zunächst mal geteilt haben. Das heißt, Harry und Albert blieben in New York und haben sich dort um die Geschäfte gekümmert, die Repräsentanz, die Buchhaltung. Und Jack und Sam, die gingen nach Hollywood, wo sie dann auch direkt in erster Linie als Produzenten tätig waren. Und verkörperten wohl tatsächlich diese Tycoon-Figur, diesen allmächtigen, unberechenbaren Typus des Hollywood-Produzenten.
Four Brothers, die Fortsetzung. Vier Brüder und ein Hund in Hollywood.
Rin Tin Tin.
1923. Harry, Albert, Sam und Jack wagen es. Sie gründen ihr eigenes Studio, Warner Brothers. Ihr erster Star, ein deutscher Schäferhund.
Rin Tin Tin.
Wenn man so ein bisschen die Soziologie des Films ansieht, ist das eigentlich eine geradezu genialische Erfolgsformel. Also Am Anfang war dieses jahrmarktsorientierte Kino ja nicht unbedingt etwas, was die ganze Familie erreicht hat. Wenn man sich vorstellt, wie zum Teil Kino gesehen wurde, das wurde ja nicht immer nur in den Filmpalästen gezeigt, sondern das waren früher Kirchen oder Kneipen. Und man kann sich ja vorstellen, dass die Kneipen nicht unbedingt familienfreundlich waren und dass die Kinos, die so Harmonie zeigten, die Erlösung zeigten, die für alle ein bisschen was hatten, für die Kids, die Väter, für die Mütter, das war von der Gesellschaft her extrem positiv bewertet. Also die Idee von Familien, die am Wochenende gemeinsam ins Kino gehen. Rin Tin Tin war sozusagen der erste Star des Family Entertainment. Was unheimlich wichtig war für die Konstruktion eines neuen Publikums.
Neues Publikum, neue Technik. Die Warners haben einen Riecher für erfolgreiche Innovation. Noch schweigt der Film, auch Rin Tin Tin darf nicht bellen. Doch schon deutet sich die nächste Revolution im Filmgeschäft an.
All right, everybody quiet, please. The introduction of the Vitaphone has been received both by the public and the artistic world with a great deal of interest and favor.
Publikum und Künstler begrüßen mit großem Interesse und Wohlwollen die Einführung des Vitaphone, das erste Tonfilmverfahren.
Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Warner Brothers, supreme triumph, Al Jolson in The Jazz Singer.
Warner Brothers, die mutigen Pioniere der sprechenden Leinwand.
Das ist wieder so ein Mythos, dass Warner kurz vor dem Aus war und die beiden genialen Brüder Jack und Sam hätten sich dann entschieden, diesen Tonfilm zu riskieren. Viel eher spielte dabei eine Rolle, dass die Warner Brothers sehr viel mit Fremdfinanzierung gearbeitet haben, mehr als andere Studios. Und der Druck auf die Herstellung von Tonfilmen kam eher von der Bank. Goldman Sachs, die sowohl auf dem Filmsektor als auch auf dem Sektor der Tonaufnahmen, das Vitaphone-System investiert hatten und das große Interesse hatten, dass sich beide Investitionen lohnten. Die Filmleute selber und auch Jack und Sam Warner waren noch lange nicht überzeugt davon, dass man unbedingt Tonfilme machen sollte. Das war ja nicht nur der einzelne Film ein Risiko, das war ein Risiko für die gesamte Branche. Das gesamte System musste ja umgestellt werden. Das verlangte ein horrendes Kapital, was niemals ein Studio hätte aufbringen können.
Sam Warner erlebt den Erfolg nicht mehr. Er stirbt 1927, einen Tag vor der Welturaufführung von The Jazz Singer, gerade mal 40 Jahre alt.
Three Brothers. Drogen, Sex, Gewalt und schöne Mädchen.
Happy New Year, Boys.
James Cagney als Little Caesar oder Public Enemy als öffentlicher Feind. Warner ist nicht zimperlich und feiert in den 1930er Jahren Erfolge mit schnellen, harten, großstädtischen Gangsterfilmen.
Warner war eigentlich das Studio, was die meisten Probleme mit der Zensur überhaupt gehabt hat.
Gezeigt wird, was die Zensoren nicht sehen wollen. Frauen in Negligés, Männer mit Maschinenpistolen. Warners Filme sind düster, dunkel.
Dieses Dark Studio Image kam natürlich auch aus dieser Konstruktion. Also relativ schnelle, relativ billige, sensationelle Filme zu machen, das bedeutete eben auch einen gewissen Realismus. Das bedeutete, ich muss das Publikum mit etwas erreichen, was die anderen Studios nicht so haben. Das war für eine Zeit eben der Mythos des Gangsters, also das Gegenbild zum Western, zum im Kern immer sehr positiv, zivilisierend, demokratisierend gezeichneten Bild. Und dieser Gangsterfilm zeigte die verdrängten, heimlichen, aber durchaus virulenten Impulse, den Erfolg über die Hinterleiter.
Der auch ihr Erfolg wird. Natürlich drehen sie auch Abenteuerfilme mit Errol Flynn, außergewöhnliche Musicals und Revuefilme und kommen unbeschadet durch die Depression.
Sie haben auf der einen Seite die Budgets relativ straight gehalten, manchmal wirklich am Limit auch, mit dem negativen Aspekt, dass sie die Leute schlecht bezahlt haben, dass sie Verträge ziemlich mies manchmal aufgesetzt haben, aber gleichzeitig ihren Regisseuren wie Lubitsch oder Curtis, die ja wirklich ihre eigenen Köpfe hatten, die Möglichkeit gegeben haben, mit diesen etwas bescheideneren Mitteln alles rauszuholen, was technisch drin war.
Drei Brüder, Patrioten und ideologische Termiten.
Sing it, Sam.
Ideological termites have burrowed into many American industries.
Ideologische Termiten haben sich tief in die amerikanische Gesellschaft hineingebohrt.
Jack Warner 1947 vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe. Vor und im Zweiten Weltkrieg gelten die Warners als Patrioten, erklärte Antifaschisten, die für eine große Allianz, Russland inklusive, und den Kriegseintritt der USA trommeln.
Er war auf eine andere Weise patriotisch als andere. Aber dieser Patriotismus wandelte sich wohl dann und Jack Warner wohl auch ein Kommunistenfresser.
Meine Brüder und ich würden uns glücklich schätzen, einen Ungeziefer-Vernichtungsfonds großzügig zu unterstützen. Um all die Leute, die unsere amerikanische Regierungsform nicht schätzen und lieber ein kommunistisches System haben wollen, nach Russland zu verschiffen.
Man darf nicht vergessen, dass das Warner-Studio das Hollywood-Studio war, wo am meisten Anklagen wegen unamerikanischer Umtriebe ausgesprochen wurden und wo auch am meisten in der Gestalt zum Beispiel von Humphrey Bogart und Lorraine Bacall auch Widerstand gegen die Kommunistenjagd zu sehen war.
Hollywood fights back!
Bogart und Bacall führen einen Protestmarsch in Washington an, der keine große Wirkung zeigt. Drehbuchautoren, Schauspieler und Regisseure, die sich weigern, vor dem Ausschuss auszusagen und sich auf die Verfassung berufen, werden erst verhaftet und dann von Hollywood verbannt.
Warner Brothers had to seek out vibrant new personalities. James Dean as Cal.
The Last Brother und der Ausverkauf.
Endstation Sehnsucht.
Jenseits von Eden.
My Fair Lady.
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Bonnie and Clyde. Über Jahrzehnte bleibt Warner eines der dominierenden Hollywood-Studios, kooperiert mit dem Fernsehen, gründet Freizeitparks und eine eigene Musiksparte.
Treibende Kraft ist und bleibt Jack, der seine Brüder ausbotet und 1956 Warner alleine übernimmt. Nicht für lange. Fusionen folgen, scheitern. Mal wird freundlich, mal feindlich übernommen. 1969 verlässt auch Jack den Konzern. Aber da hat er schon längst nicht mehr die Macht eines Hollywood-Moguls, sagt der Publizist und Filmkritiker Georg Seslen.
Man wird sicherlich immer Warner assoziieren mit den großen Brüchen, mit den großen Umbrüchen, mit der Farbe, mit 3D. Ich glaube, dass es das Studio ist, was am meisten Pendelausschläge gehabt hat. Immer wieder kurz vorm Zusammenbruch, dann wieder wie Phönix aus der Asche emporsteigend. Also es ist im Grunde genommen die spannendste Geschichte in Hollywood.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an die Gründung von Warner Brothers Pictures im Jahr 1923. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.